Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich freue mich, dass ich euch alle sehe und dass ich hier bin wieder mal. Carmen hat uns eingeführt in diesen Besuch bei der urchristlichen Gemeinde und hat auch den heutigen, für heute vorgeschlagenen Predigttext vorgenommen. Ein sehr dichter Text, wo man wirklich zwischen den Zeilen auch lesen muss. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, das ist im Moment in unserer Zeit nicht das Problem, dass die Zahl der Jünger zunahm. Die nimmt eher ab. Die Gemeinde in Jerusalem erlebte zu dieser Zeit offenbar einen enormen Zuspruch. Die Gemeinde wuchs und es wurden immer mehr und es schaffte natürlich auch Probleme. Jetzt muss man fragen, woher kam das Wachstum? Bin ich eigentlich für alle verständlich, richtig? Ja? Gut. Viele Juden aus Jerusalem und den umliegenden Dörfern hörten die Botschaft der Jünger. Sie lösten sich von den jüdischen Gemeinden, von ihren jüdischen Gemeinden und wurden Christen. Alteingesessene Bewohner Israels, die Aramäisch sprachen, nämlich die Sprache auch, die Jesus gesprochen hat. Andere Juden, das war der eine Teil des Wachstums, andere Juden aus dem Mittelmeerraum kamen zur Urgemeinde dazu. Man muss sich vorstellen, Händler und Gelehrte, die dann auch über das Mittelmeer nach Israel gefahren sind, und aber auch viele Menschen, die in Griechenland gelebt haben als Juden, die kehrten dann zurück in das Land ihrer Väter. Aber es gab einen großen Unterschied. Der Unterschied nämlich, die hatten keine aramäische Sprache, sondern eine griechische, die Sprache Griechisch. Die christliche Gemeinde, und wahrscheinlich gab es da auch verschiedene Probleme, die sind in einer anderen Umgebung aufgewachsen, hatten andere Sitten und Gebräuche, vielleicht auch andere Kleidung oder gar einen anderen Essensstil. Die christliche Gemeinde, das kann man sagen, war von Anfang an, das ist nicht übertrieben, multikulturell. Lange Zeit klappte das Zusammenleben gut, die Gemeinde wurde größer, unübersichtlicher und das brachte Probleme mit sich. Und jetzt heißt es im Text, und es erhob sich ein Murren unter den griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen Juden, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Also übersehen werden ist schon schlimm, vergessen werden ist noch schlimmer in einer Gemeinde. Nicht mehr mit dem Nötigsten versorgt zu sein, das tut weh. Und besonders auch bei Witwen und Witwer, die den Verlust eines Ehepartners verkraften müssen und damit leben lernen müssen, alleinstehend. Daher kommt das Murren der griechisch sprechenden Juden. Ich habe während der Vorbereitung mal nachgedacht, was für andere Ausdrücke finde ich noch für Murren. Was fällt Ihnen dazu ein? Übrigens, Murren ist ein Wort, was im Alten Testament immer wieder vorkommt, als die Israeliten unterwegs waren aus Ägypten unterwegs waren in das Heilige Land. Da wurde auch immer wieder gemurrt, weil sie sich eigentlich zurücksehnten zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Murren kommt öfters vor, im Alten wie im Neuen Testament. Also, ich habe mal gesucht, was fällt mir noch ein? Überlegen Sie mal, was Ihnen einfallen würde. Grollen, schmollen, nörgeln, brudeln, schimpfen, klagen, dem Ärger Luft machen. So viel ist mir eingefallen. Murren ist eigentlich ein zahmer Ausdruck für dieses, was da in der Gemeinde passiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht sogar mit spitzer Zunge mal gefragt wurde, ist es eigentlich ein Zufall, dass gerade unsere Witwen übersehen werden? Oder wollt ihr uns Griechen gar nicht mehr in der Gemeinde haben? Endlich ist der Groll ausgesprochen. Und das in der urchristlichen Gemeinde. So nach dem Thema, das höre ich ja manchmal auch, wenn bei uns dann irgendwas nicht ganz stimmt, dass dann gesagt wird, sowas kann es doch in der Kirche überhaupt nicht geben. Und wissen Sie, liebe Geschwister in Öschelbronn, ich finde es gut, dass dieser Groll, diese Zustände nicht verschwiegen werden, sondern beim Namen genannt werden. Und noch etwas ist mir gleich eingefallen, während ich über den Text nachgedacht habe. Die Gemeindeglieder, die sich übergangen fühlen, melden sich mit Murren, machen sich bemerkbar. Sie gehen nicht einfach fort und suchen sich eine andere Gemeinde, sondern wenden sich an die Gemeindeleiter. Konflikte in Kirchengemeinden soll es manchmal auch geben. Und sie brechen in der Regel nicht explosionsartig aus, sondern murren sich so langsam ins allgemeine Bewusstsein der Betroffenen und Beteiligten, dass vielleicht auch darüber gesprochen wird. Jetzt wieder meine Frage für hier. Dringt an unsere Ohren so ein Murren und Nörgeln an unsere Ohren? Und sagen wir, wie verhalten wir uns? Überhören wir es? Oder fühlen wir verantwortlich, dass wir jemand informieren müssen oder dass wir gemeinsam überlegen, was man da machen kann? In Jerusalem, und das ist beispielhaft, wurde dieses Murren von den Verantwortlichen gehört und ernst genommen. Sie reagieren, die 12. Und zwar wie? Der Kreis der Jünger, manchmal heißt es auch der Apostel, sie berufen eine Gemeindeversammlung ein, um das Problem anzugehen. Und seitdem gibt es in kirchlichen Gemeinden Gemeindeversammlungen. In der Grundordnung der Badischen Landeskirche ist eine Gemeindeversammlung pro Jahr vorgesehen, den Bericht des Kirchengemeinderats und dann auch mit der Gemeinde ins Gespräch zu kommen. Zurück zu der Gemeindeversammlung in Jerusalem. Es wird Klartext gesprochen. Also hört mal, auch die griechischen Witwen müssen versorgt werden. Die dürfen nicht übersehen werden. Darum brauchen wir Menschen, die sich um die Versorgung der Witwen kümmern. Unsere Aufgabe, sagt einer der Apostel, es steht nicht drin im Text, vielleicht war es der Petrus, unsere Aufgaben und unser Dienst liegt aber woanders. Wir kümmern uns um die Verkündigung des Wortes und um das Gebet. Es wäre nicht recht, wenn wir uns jetzt auch noch um die Mahlzeiten kümmern müssten und darüber den Dienst der Verkündigung und des Betens vernachlässigen. Deswegen schlagen wir euch vor, wählt unter euch 7 fähige Männer aus der Gemeinde, die in der Gemeinde verwurzelt sind, einen guten Ruf haben und eine Begabung für dieses Amt mitbringen. Und die wollen wir dann beauftragen. Der Vorschlag der Apostel wurde angenommen und es wurden gewählt. Du hast uns schon vorgelesen mit diesen wunderbaren griechischen Namen. Sie wählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus. Diese 2 kommen dann auch später immer wieder in der Urgemeinde auch namentlich vor. Dann Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Eine Sammlung griechischer Vornamen. Stephanus und Nikolaus, die kennen wir. Ich kenne in Eisingen sogar einen jungen Mann, der Timon heißt. Der ist auch noch der Vorsitzende vom CVJM. Und das sind Namen, da kann man sagen, aha, die waren schlau. Die haben jetzt die griechischen Vertreter gewählt. Erstens sprechen die Griechisch und können dann mit den Griechisch Sprechenden auch wirklich das Griechisch sprechen. Und zum anderen kann man auch annehmen, dass sie dann das Aramäisch auch sprechen konnten. Ja? Also, das war soweit geregelt. Noch etwas muss ich zu der Zusammensetzung der Urgemeinde sagen, weil es ja so ein wirkliches Wachstum war. Die meisten von ihnen waren Juden, von der Staatsangehörigkeit her und auch vom Glauben her. Nur einer in dieser Aufzählung jetzt, der 7 Diakone, da heißt es, der Nikolaus wird als Judengenosse bezeichnet. Was heißt das? Der kommt aus Antiochia, aus Syrien. Das bedeutet, er gehört nicht zum jüdischen Volk, war auch nicht beschnitten, glaubte aber an den Gott Israels. An die jüdischen Reinheitsgesetze hielt er sich nur teilweise. Alle diese Menschen aber, die sich da in der Urgemeinde trafen, die Hebräer und die Griechen, die haben sich alle taufen lassen, egal ob Judengenosse oder aus Griechenland oder aus Israel, aus Palästina, haben sich taufen lassen, weil sie an Jesus, den Messias, glaubten. Die Zahl der Jünger und Jüngerinnen nahm zu, ständig zu, ganz erfreulich. Zwischendrin muss ich noch was zu Lukas sagen, dem Schreiber des Evangeliums und der Apostelgeschichte. Es wird wirklich gesagt, dass das, was der Lukas geschrieben hat, er ist Grieche, das muss man dazu sagen, also einer aus Griechenland, ein Hellenist, ausgezeichnetes Griechisch spricht und schreibt. Das hat man auch durch Schriftvergleiche mit anderen griechischen Büchern, griechisch geschriebenen Büchern festgestellt. Und Reisegenosse war natürlich der Paulus auch, ab Troas. Dazu eine kurze Zwischenbemerkung aus dem Jahr 2020. Als die Zahl der Gemeindeglieder nicht zunahm, sondern abnahm im Kirchenbezirk Badischer Enzkreis, das ist unser Kirchenbezirk, da verringerte sich die Zahl der evangelischen Christen in einem Zeitraum von 6 Jahren, von 2014 bis 2020, um 3.400 Mitglieder. Insgesamt sind wir jetzt im Kirchenbezirk noch 31.400. Ich kenne diesen Kirchenbezirk schon lang, bin schon lang hier. Es gab schon Zeiten, wo das also 39.000 waren. Zurück zur Urgemeinde. Dass es da Spannungen gab, das wundert mich nicht. Auf der einen Seite die Neuen in der Gemeinde, die alten Bräuche nicht verstehen und das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Auf der anderen Seite die Alteingesessenen, die schon immer da waren. Bürger Jerusalems, Menschen, die Jesus zu Lebzeiten noch gekannt haben, die seine Sprache sprachen und selbstverständlich sich an jüdische Traditionen hielten. Spannungen. Aber solche Spannungen gibt es auch heute noch. Spannungen zwischen den traditionell gewachsenen Kirchengemeinden, den traditionellen Vorgängern, ich sage es jetzt mal ein bisschen spitz, oft mit festen Sitzplätzen, und den Zugereisten, die man gar nicht kennt. Zusammen mit dem Predigttext habe ich mich gefragt, wie sieht es denn bei uns aus? Gibt es heute bei uns jemand, wo man sagen kann, oder wissen wir, dass sich Menschen vernachlässigt fühlen von der Kirchengemeinde? Und wenn sie sich vernachlässigt fühlen, warum sehen wir das nicht? Oder warum kommt es nicht zu uns? Finden Menschen Heimat in unseren Kirchengemeinden, die jetzt nicht zu den alteingesessenen und langen Familientraditionen gehören? Haben sie eine Chance, dass sie dazugehören, geistlich auch satt werden, dass sie Heimat finden, hier ankommen und sich dazugehörig fühlen? Ich sage es nochmal, was tun wir dazu? Das ist für mich ein Punkt, wo ich immer denke, darüber müssen wir wirklich nachdenken und auch Augen und Ohren offen halten. Und es ist ganz arg wichtig, dass zum Beispiel im Kirchengemeinderat oder Leute, wo man weiß, die sind in der Kirchengemeinde daheim, wenn an die vielleicht mal was hingebruddelt wird, dass es nicht überhört wird, sondern dass es aufgenommen wird und auch in einem Kreis nachgedacht wird. Was kann man da machen? Nur ein Beispiel. Sehen wir in unseren Gottesdiensten bei der Begrüßung am Eingang und bei unseren Zusammenkünften neue Gesichter? Und wenn ja, wie verhalten wir uns dazu? Sind da immer Leute da, die sich auskennen, wer kommt oder wer neu ist? Ein Beispiel aus meinem jungen Leben 1972 in Heidelberg-Wieblingen. Der alte Kirchengemeinderat Weibel steht an der Tür der Kreuzkirche und begrüßt alle Leute mit einer großen umwerfenden Herzlichkeit. So auch mich, die unbekannte Studentin, die in Heidelberg-Wieblingen ein Zimmer gefunden hat. Also ihr Gesicht kenne ich nicht. Ich habe dann kurz erzählt, ja, ich bin seit kurzem, wohne ich in der Käfertaler Straße. Hatte sie schon ganz nah in der Kirche. Singen Sie gern? Dann habe ich gesagt, ja, das mache ich gern. Also dann lade ich Sie sofort ein in Kantorei, dass Sie da mitsingen. Mir finde auch noch einen anderen Platz für Sie. Ja? Und bald war dann, das war der Türöffner, und bald bin ich dann in einen Hauskreis eingeladen. Zu dem Zeitpunkt hat mein Mann noch in Stuttgart und in Bethel sich vor allem um die Sprachen gekümmert, Hebräisch, Griechisch und Lateinisch, so als Voraussetzung fürs Theologiestudium. Aber wir sind alle so herzlich, wir sind aufgenommen worden. Und es muss jemand da sein, der sagt, ja, mir möchte Sie gerne einladen. Und was bieten wir an Kreisen an? Wo können wir Menschen einladen? Die sieben Männer sind gewählt. Ich bin jetzt wieder in der Urgemeinde. Der Vorschlag der Apostel war gut. Und damit war das Problem aus der Welt geschafft. Für mich ein gutes, gelungenes Beispiel für Führung und Leitung einer christlichen Gemeinde. Ich sage immer, wir schauen in unseren Kirchengemeinden um, welche Gaben sind in unseren Kirchengemeinden vorhanden und wo können wir diese Menschen fragen und fragen, ob sie ihre Gaben mit einbringen. Keiner muss alles können. Jedem Menschen sind Begabungen und Talente geschenkt. Ich sage auch von Gott geschenkt. Und die kann und darf dann eingesetzt werden in die Gemeinde, aber man muss es auch fragen und anfordern. Was für eine Bereicherung, und wir könnten alle davon profitieren. Und zum Schluss heißt es dann, diese Männer stellten sie, also die, die jetzt gewählt haben, vor die Apostel, die beteten und legten die Hand auf sie. Die typische Segnung, wie wir es machen, auch wenn ein Kirchengemeinderat eingesetzt wird oder wenn andere Mitarbeiter eingesetzt werden, dass wir sie segnen. Fast übersieht man diesen Satz und es berührt mich wirklich. Sie stellten sie vor die Apostel, dass sie beten und Hand auflegen. Es wird nicht gleich losgelegt, nicht sofort ein Vorsitzender gewählt, eine Tagesordnung festgelegt, die nächste Sitzung geplant, welchen Sitzungstag was man nimmt. Nein, jetzt steht erstmal das Gebet da. Die neu gewählten Diakone stehen vor den Aposteln, wie das ist beim Segen, man ist nah beieinander, man kann sich in die Augen schauen und man ist wirklich in einer besonderen Situation. Wenn ich segnen darf, denke ich immer, was mache ich hier? Hoffentlich kriege ich den rechten Geist dazu. Oder wenn ich schon gesegnet wurde, ging das immer auch mit Tränen ab. Sie stehen nah beieinander, sie schwören die Hände auf ihrem Kopf. Vielleicht schließen sie auch die Augen und hören dann folgende Worte. Ich habe Folgendes rausgesucht aus dem Petrusbrief. Da könnte gesagt werden, es gilt auch uns, dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter und mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so redet er als Gottes Wort. Wenn jemand dient, so tu er es als Gottes Wort. Wenn jemand musiziert, so tu er es zur Ehre Gottes und zur Freude der Gemeinde. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde, durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So kann ich mir vorstellen, dass die Neuen gesegnet worden sind. Und ich möchte jetzt meine Predigt abschließen mit einem kurzen Lied aus den neuen Liedern. Frau Führer wird uns begleiten. Ist es auch da? Habt ihr den Text da? Wie war denn das? Nee, also gut. Ich sag's mal. Ich darf es nur kurz sagen. Gib uns Ohren zu hören und Augen, die sehen, und ein weites Herz, andere zu verstehen. Gib uns Mut, unsere Wege zu gehen. Und ich ergänze da noch dazu, gib uns Mut, unsere Wege neu zu gehen. So, jetzt probieren wir es mal. Gib uns Ohren. Ohren zu hören und Augen, die sehen, und ein weites Herz, andere zu verstehen. Gott, gib uns Mut, unsere Wege zu gehen, uns Ohren zu hören und Augen, die sehen, und ein weites Herz, andere zu verstehen. Gott, gib uns Mut, unsere Wege zu gehen. Und ich sage Amen, so sei es.